So, der Dieter hat es schon gesagt, das Thema heute sind die fünf Wehe, die da im Habakuk erwähnt werden. Bisschen sperrig, fünf Wehe, aber ich werde es gleich merken, was damit gemeint ist. Und vor allem, dass es auch was mit unserer Zeit zu tun hat, mit unserer Umgebung. Wir hatten ja schon ein bisschen uns vorgekämpft. In Kapitel 1 haben wir die Fragen vom Habakuk und dann die Antworten. Und dann hat Habakuk nochmal Fragen gehabt und Gott hat nochmal geantwortet. Und jetzt kommen wir zu den fünf Wehen. Nicht Wehen, sondern Wehe, die Ungerechten betreffen. Ich habe gestern aus Zeitgründen ein bisschen abgekürzt. Ich habe einen Vers nicht behandelt. Den will ich euch nochmal vorlesen oder jetzt wieder vorlesen. Habakuk 2, Vers 5, da heißt es, so wird auch der treulose Tyrann keinen Erfolg haben, der stolze Mann nicht bleiben, der seinen Rachen aufsperrt wie das Reich des Todes und ist wie der Tod, der nicht zu sättigen ist. Er rafft an sich alle Heiden und sammelt zu sich alle Völker. Das ist eine Beschreibung vom Tyrannen, treulosen Tyrannen. Und hier ist ganz konkret der Nebukadnezar gemeint. Das war die Bedrohung, die damals Habakuk und das Südreich Juda betroffen hat. Der Nebukadnezar, der Heerführer von diesem großen Reich, dieser Weltmacht, Babylon, die immer größer wurde. Nebukadnezar wurde später dann auch König von Babylon, war dann nicht mehr nur Heerführer. Und es tut uns auch mal gut als Christen, mal die andere Seite zu beleuchten. Und das wollen wir heute machen. Was ist eigentlich mit den Tyrannen, mit den Ungehorsamen, mit den Aufgeblasenen? Haben wir auch schon gehört. Was ist eigentlich mit denen? Weil wir uns oft darüber aufregen und sagen, boah, warum geht es denen so gut und denen scheint alles zu gelingen und endlich mal Gerechtigkeit sollte herrschen und tut sich nichts. Und das ist gut, wenn man mal Gottes Wort näher anschaut. Und da möchte ich mit euch Kapitel 2 lesen. Und diese Wehe, die sind auf diesen treulosen Tyrannen gemünzt, aber sie gelten generell für jeden, der sich gegen Gott stemmt. Da heißt es in Vers 6, und ich lese dann bis zum Ende von Kapitel 2, diese alle werden Einspruch über ihn machen, also über diesen treulosen Tyrannen, und ein Lied und ein Sprichwort sagen. Weh dem, jetzt wisst ihr auch, wo das Weh herkommt, fünfmal kommt weh dem vor. Weh dem, der sein Gut mehrt mit fremdem Gut. Wie lange wird's währen? Und häuft viele Pfänder bei sich auf. Wie plötzlich werden aufstehen, die dich beißen und erwachen, die dich peinigen? Und du musst ihnen zum Raube werden, denn du hast viele Völker beraubt. So werden dich wieder berauben alle übrigen Völker um des Menschenblutes willen und um des Frevels willen begangen am Lande und an der Stadt und an allen, die darin wohnen. Erste Wehe. Zweite Wehe, weh dem, der unrechten Gewinn macht zum Unglück seines Hauses, auf das er sein Nest in der Höhe baue, um dem Unheil zu entrinnen. Aber dein Ratschlag wird zur Schande deines Hauses geraten, denn du hast viele Völker zerschlagen und damit gegen dein Leben gesündigt. Denn auch die Steine in der Mauer werden schreien, und die Sparren am Gebälk werden ihnen antworten. Jetzt kommt das dritte Wehe. Weh dem, der die Stadt mit Blut baut und richtet die Burg auf mit Unrecht. Wird's nicht so vom Herrn Zebaoth geschehen, woran die Völker sich abgearbeitet haben, muss mit Feuer verbrennen. Und wofür die Leute sich müde gemacht haben, das muss verloren sein. Denn die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn wie Wasser das Meer bedeckt. Vor das Weh. Weh dem, der seinen Nächsten trinken lässt und seinen Grimm beimischt und ihn trunken macht, dass er seine Blöße sähe. Du hast dich gesättigt mit Schande und nicht mit Ehre. So trinke du nun auch, dass du taumelst. Denn an dich wird kommen der Kelch in der Rechten des Herrn und du wirst Schande haben statt Ehre. Denn der Frevel, den du am Libanon begangen, wird über dich kommen und die vernichteten Tiere werden dich schrecken um des Menschenblutes willen und um des Frevels willen. Begangen am Lande und an der Stadt und in allem, die darin wohnen. Was wird dann das Bild helfen, das sein Meister gebildet hat? Und das gegossene Bild, das der Lügen lehrt? Dennoch verlässt sich sein Meister darauf, obgleich er nur stumme Götzen macht. Und jetzt kommt noch das fünfte Wehe. Weh dem, der zum Holz spricht, wach auf, und zum stummen Steine, steh auf. Wie sollte ein Götze lehren können? Siehe, er ist mit Gold und Silber überzogen, und kein Odem ist in ihm. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei vor ihm stille alle Welt. Das sind also die fünf Wehe, die uns hier begegnen. Auf Hebräisch Hoi mit Ausrufezeichen. Also jedes Mal, wenn ihr sowas in der Welt erlebt, ich gehe gleich drauf ein, könnt ihr jedes Mal sagen Hoi. Nicht Hai, sondern Hoi. Dann habt ihr das Wehe ausgesprochen. Gucken wir das mal an, diese fünf Wehe. Das erste Wehe ist maßlose Habgier. Wir lesen Habakkuk 2, Vers 6, Wehe dem, der sein Gut mehrt mit fremdem Gut. Wie lange wird's währen? Und häuft viel Pfänder bei sich auf. Also weh dem, der sich durch Pfand bereichert, an den anderen bereichert, die anderen Nationen, die der Nebukadnezar beherrscht hat. Er hat sie mit hohen Steuern belastet. Er hat immer mehr Geld erwirtschaftet. Diese Steuerabgaben, die waren so hoch. Aus reiner Habgier. Der wollte keine Straßen sanieren und Schwimmbäder und so weiter, Schulen und so weiter, sondern ich will mehr. Maßlose Habgier. Also wir haben hier die hohen Steuern. Und die Frage ist natürlich, wie hat er denn das durchgesetzt? Wie hat er das gemacht? Der Nebukadnezar, die Babylonier, die hatten ja viele fremde Nationen besiegt und quasi das Sagen über diese Nation. Und die hat er gnadenlos ausgelaugt. Er hat sie ausbluten lassen. Er hat gesagt, selber schuld, ich habe gewonnen. Ich ziehe jetzt raus, was ich kriegen kann. Und wir lesen in unserem ersten Wehe, dass das ganz praktisch so stattgefunden hat, dass er Druck gemacht hat auf die Bevölkerung, indem er viele umgebracht hat. Und wenn die Leute merken, boah, der ist gnadenlos und mit Morden und so unterwegs, dann zahlen die, was sie können. Logisch, ist klar. Es heißt davon, dass er Gewalttat an Land, Stadt und den Bewohnern gemacht hat. Das war die Habgier. Und Gott sagt, weh. Wenn du maßlose Habgier hast, ich schaue dem zwar vielleicht eine Zeit lang zu, aber ich lasse es nicht durchgehen. Ich bin gerechter Gott. Und er spricht in Vers 7 auch über die Konsequenz, dass der Spieß rumgedreht wird. dass sich die unterdrückten Nationen irgendwann auflehnen werden und sie das ihm heimzahlen werden. Also maßlose Habgier ist ein Zeichen unserer Zeit. Nicht nur beim Nebukadnezar, sondern wir sehen das in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Maßlose Habgier. Ich will immer mehr. Und es kann nicht gut gehen. Wenn jemand so schwimmt, funktioniert das nicht. Ja? Man muss so schwimmen, austeilen. So, ich will mehr, das funktioniert nicht. Das zweite Wehe, was er anspricht, ist diese trügerische Sicherheit. Da heißt es in Vers 9, weh dem, der unrechten Gewinn macht zum Unglück seines Hauses, auf das er sein Nest in der Höhe baue, um dem Unheil zu entrinnen. Das ist also ein Bild, der Nebukadnezar, der hat sich so sicher gefühlt, weil er entsprechend gebaut hat. Er hat quasi ein hohes Nest gebaut, wo ihn niemand angreifen konnte. Er hat die Stadt Babel enorm gesichert. Hier geht es um Babylon, um diese Stadt. Wenn man den Archäologen zuhört, die da gebuddelt haben im alten Babylon, da gab es zwei Mauerringe zur Zeit von Nebukadnezar. Einen inneren Mauerring und einen äußeren Mauerring. Und dieser innere Mauerring, das war eine Doppelmauer. Die innere war 6,5 Meter breit und dann war 7 Meter so ein Zwischenraum und dann kam nochmal eine Mauer mit 3,5 Meter Stärke. Das war der innere Mauerring. Und man schätzt, also die Archäologen sagen, ja, die Mauer, die wird so zwischen 12 und 24 Meter hoch gewesen sein. Also 12 Meter ist schon mächtig, 24 Meter ist noch mächtiger, klar. Das war der innere Mauerring, das war noch nicht der äußere, das war der innere. Aber der Nebukadnezar hat auch einen äußeren Mauerring bauen lassen. Und dieser Mauerring ist relativ bekannt, weil vielleicht habt ihr das schon gehört. Es war sogar möglich, für ein Gespann, also zwei Pferde mit hinten einem Wagen dran, auf der Mauer umzudrehen. Also so breit war die Mauer. Und wenn man den Archäologen das nachverfolgt, die sagen, dass die innere Mauer von dem äußeren Mauerring, die war aus Ziegelsteinen gebaut. Und die war 7 Meter dick. Und die äußere Mauer war auch mit Ziegelstein gebaut. Die war 7,8 Meter dick. Und dazwischen gab es einen 12 Meter großen Zwischenraum zwischen diesen zwei Mauern des äußeren Mauerrings. Und dieser Zwischenraum wurde nicht leer gelassen, sondern aufgeschüttet mit Erde. Das heißt, es war ein Bollwerk, also es ging hoch, auch diese Mauern waren 12 bis 24 Meter hoch und oben war alles eben. Das war eine Breite von ungefähr 27 Metern und jetzt kann man das auch nachvollziehen, ja, da kann man wetten mit einem Pferdegespann. Das war der äußere Mauerring. Es war ein Bollwerk und ich habe euch eine Karte von Babylon, der Stadt. Hier sieht man den inneren Mauerring. Übrigens, da gab es auch noch einen Fluss außenrum, so einen künstlichen. Und das ist der äußere Ring, das sieht man jetzt nur hier, aber hat die ganze Stadt umgeben. Das war wie ein Nest, ganz hoch oben, bildhaft gesprochen. Es war sicher. Der Nebukadnezar hat gedacht, ja, mir kann niemand was tun. Ich bin sicher in dieser Stadt. Aber es war eine trügerische Sicherheit. Und man fragt sich natürlich, boah, das sind enorme Bauwerke. Wie hat er sich das geleistet? Wie hat er das gemacht? Und auch da lesen wir wieder, dass er unrechten Gewinn gemacht hat. Andere Übersetzungen haben, ihm war jedes Mittel recht, oder er hat aus Bosheit Gewinn geschlagen, oder er hat unredliche Mittel gebraucht. Alles drückt dasselbe aus. Er hat getrickst und gemacht und geguckt, dass er möglichst viel für sich hat und sich dann ein Nest bauen kann. Und Gott sagt zu ihm in Vers 10, aber dein Ratschlag wird zur Schande deines Hauses geraten, denn du hast zu viele Völker zerschlagen. Er hat zu viele Völker zerschlagen. Gott hat ihn schon als Werkzeug auch benutzt, aber der Nebukadnezar, der ist maßlos übers Ziel hinausgeschossen. Er hat nicht nach Gott gefragt, sondern hat gedacht, oh, das macht Spaß, andere vernichten und immer größer werden, und hat gerade so weitergemacht. Und Gott hat gesagt, das habe ich dir nicht aufgetragen. Du hast nicht zugehört. Du hast zu viele Völker zerschlagen. Das lasse ich nicht einfach durchgehen. Da hat es Konsequenzen dafür. Und wenn wir die Verse 10 und 11 angucken, da heißt es, dein Ratschlag wird zur Schande. Also das, was er als richtig empfunden hatte, dreht sich ins Gegenteil. Es heißt sogar, die Steine schreien. Und da ist natürlich an diese Mauer auch zu denken, die aus Ziegelsteinen errichtet war. Das, was er gedacht hat, was ihm so Sicherheit gibt, diese Steine schreien, also nicht wörtlich, aber bildhaft, die werden sich melden. Die Zerstörung Babylons werden sie rausschreien. Er wollte Sicherheit um jeden Preis, koste es, was es wolle. Und Gott hat gesagt, n-n. Das ist eine trügerische Sicherheit, was du dir da aufbaust. Wir erleben es ja heutzutage, dass wir auch Sicherheiten aufbauen. Also ich denke mal, es gibt wenige Autos noch, die hier vertreten sind. Also ihr seid keine Autos, aber ihr fahrt Autos. Aber es gibt wahrscheinlich wenige Autos, die keinen Airbag und keinen Gurt haben. Alle haben Gurt, hoffe ich. Die meisten haben Airbag, wahrscheinlich alle. Wir haben für alles und jenes eine Versicherung. Die Geländer am Balkon müssen eine gewisse Höhe haben, Bauvorschrift. Brandschutzmaßnahmen, ich kenne das von Freizeitheim, da geht es dann um 150.000 Euro oder um 1 Million Euro um Brandschutz. Ich will das gar nicht schlecht reden, das ist durchaus sinnvoll. Auch Versicherungen können sinnvoll sein. Ich habe auch Versicherungen. Aber wenn man denkt, wenn ich mich überall absichere und im Auto alles einbaue, was nur geht, und überall Sicherheit walten lasse und jedes Geländer und jeden Baum umzäune und was weiß ich was mache, das gibt mir dann diese Sicherheit. Das ist eine trügerische Sicherheit. Und Gott hat es dem Nebukadnezar gesagt, tu, ich werde Babylon zerstören. Du denkst, du bist sicher, aber wart's ab. Und wir lesen es auch in der Bibel, dass Gott tatsächlich diesen Spieß rumgedreht hat. Ich habe es euch schon an der Wand. In Daniel lesen wir, wie die Perser gekommen sind und 539 diese Stadt Babylon eingenommen haben. Wenn man das liest, wie haben die das gemacht, die Perser? Da gab es doch zwei Mauerringe, riesig hoch und gut geschützte Stadt. Ja, die waren nicht doof. Die sind durch die Wasserkanäle, die nicht abgesichert waren, sind sie eingedrungen in die Stadt. Und während der Belshazzar, der König damals, also Nachfolger dann von Nebukadnezar, eine Party geschmissen hat und alle besoffen waren, da haben die Perser angegriffen. Und vorbei war es mit der Sicherheit. Vorbei war es mit dem Römischen Reich. Jetzt waren die Perser das Weltreich. Er hat gedacht, wenn ich mein Haus sichere, also wenn ich meine Stadt sichere, wenn ich mir irgendwas aufbaue, dann kann ich entspannen. Es gibt in der Bibel im Neuen Testament dieses Gleichnis von diesem reichen Kornbauer, der eine gute Ernte hat. Und anstatt Gott dafür zu danken und sich dran zu freuen und abzugeben, denjenigen, die nicht so viel haben, was macht er? Oh, was mache ich denn mit dem vielen Besitz? Ich muss noch Vorratsscheunen bauen. Und das macht er auch, dass alles reinpasst. Hey, er hat sich abgesichert. Das reicht von Weilchen. Was sagt Gott zu ihm? Du Narr. Heute Nacht noch wird man deine Seele von dir fordern. Was bringt da eine Scheune mit, was weiß ich, wie viel Korn? Und das sagt Gott dem Nebukadnezar. Und es sagt er auch uns, auch unsere Gesellschaft. Wir sind eines der reichsten Länder dieser Welt. Auch wenn man das vielleicht manchmal nicht so empfindet. Aber ich habe 8 Jahre im Ausland gelebt und nicht irgendwo in dritten Weltländern, sondern USA und Kanada. Und ich kann sagen, Deutschland geht es gut. Und jeder, der immer rummeckert, will ich sagen, uns geht's saugut. Geh mal irgendwo anders hin. Und viele in unserem Land, ich genieße es auch, dass es uns gut geht, natürlich. Aber viele in unserem Land denken, das ist der Sinn des Lebens. Ich muss mir Sicherheiten aufbauen, ich muss was haben. Versicherungen und Sterbeversicherung sogar. Also wie wenn man sich gegen Tod versichern könnte. Es geht um die Beerdigungskosten, aber ja, irgendwann stirbt jeder. Ist so. Es sind trügerische Pläne. Und Gott sagt, Nebukadnezar, so nicht. Das dritte Wehe ist die eigene Herrlichkeit. Da geht es nicht so sehr um Sicherheit und um Habgier, sondern um mich, dass ich im Mittelpunkt stehe. Die Leute sollen mir auf die Schulter klopfen. Oh, du bist so toll. Es geht um die eigene Herrlichkeit. Gott sagt, weh dem, der die Stadt mit Blut baut und richtet die Burg auf mit Unrecht. Und Babylon, da geht es auch um diese Stadt, um diese Hauptstadt, die war nicht nur super gesichert, wie wir gerade gehört haben, sondern die war auch super schön. Die war super schön. Habt ihr schon mal vom Ishtar-Tor gehört? Ja, ich sehe ein paar Köpfe. Das ist ein Tor, das haben sie nachgebildet, nachgebaut. Das ist in Berlin im Pergamon-Museum zu sehen. Ich glaube, das ist gerade zu, das Museum, weil es renoviert wird. Aber da steht es. Und der Nebukadnezar war derjenige, der dieses Tor bauen ließ. Und ich habe ein Foto von diesem nachgebauten Tor, das im Pergamon-Museum von Berlin steht. Sehr prachtvoll. Jeder, der in die Stadt einzog, hat dieses Tor, dieses mächtige, schöne Tor gesehen. Das war prächtig. Jeder, der da reinkam, hat sofort wissen müssen, ja, jetzt kommst du in die Nähe vom König Nebukadnezar. Das ist der König Nebukadnezar. So toll ist er. So groß ist er. So herrlich ist er. Die Stadt ist nicht nur sicher gebaut, sondern sie ist prächtig gebaut. Und ja, wieder ist die Frage, wie hat er das eigentlich gemacht? Wir lesen von Blut und Unrecht, auch da wieder. Weh dem, der die Stadt baut mit Blut und richtet die Burg auf mit Unrecht. Blut und Unrecht, so hat er seine Herrlichkeit erbaut, auf Kosten von anderen. Es war eine harte Unterdrückung. Es gab auch Sklaven, die mussten bauen. Es gibt auch moderne Sklaverei. Ich glaube, in Katar war es, wo die Fußball-WM war. Da haben sie auch teilweise den Bauarbeitern, die aus anderen Ländern kamen, mal kurz die Pässe weggenommen und dann bei 40, 50 Grad die arbeiten lassen. Also, das gibt es heute auch noch. Und das war damals schon beim Nebukadnezar so. Er hat die Leute hart unterdrückt, um seine eigene Schönheit, seine eigene Herrlichkeit rauszustreichen. Und Gott sagt, weh dem, der das so macht. Gott sagt ihm, Nebukadnezar, die Herrlichkeit von Babylon wird vergehen. Das wird nicht lange da sein. Da heißt es in Vers 13, wird es nicht so vom Herrn Zebaoth geschehen, übrigens Zebaoth heißt Heerscharen, also der Herr der Heerscharen, der allmächtige Gott, der viel mächtiger ist als du, Nebukadnezar, woran die Völker sich abgearbeitet haben, das Sklaverei damit gemeint, muss mit Feuer verbrennen, da ist die Stadt damit gemeint, und wofür die Leute sich müde gemacht haben, das muss verloren sein. Und ich habe euch Bilder mitgebracht von Babylon. Guckt die mal an. Das ist heutige Babylon. Das sind nur Ruinen. Ich glaube, der Saddam Hussein war es, der da im Hintergrund, seht ihr da diese Mauern, die wieder aufgebaut wurden, die sind nachträglich unter seiner Regentschaft dann wieder aufgebaut worden, damit es ein bisschen Touristen anzieht und die sehen, wie Babylon mal prächtig war. Aber die Ruinen von, das ist Babylon heute. Habt noch ein anderes Bild. Da wohnt keiner. Also was Gott sagt, es zieht sich vielleicht hin, das mag sein. Manchmal geht es mir auch zu langsam, aus menschlicher Sicht. Aber wenn Gott was sagt, er erfüllt es, 100%. Und wenn er sagt, das wird verbrennen, guck die Stadt an, da ist nicht viel übrig. Da ist nichts geblieben, aber etwas ist doch geblieben. Habakuk 2,14. Da lesen wir drüber, was geblieben ist. Denn die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn. Also die Herrlichkeit Gottes, die bleibt. Und die wird sich dadurch auch kenntlich erzeigen. Wer ist Nebukadnezar in meinen Augen? Was ist Babylon? Die kommen und die gehen. Nach den Babylonern kamen die Perser. Ist auch keine Weltmacht mehr. Nach den Persern kamen die Griechen. Ist jetzt auch keine Weltmacht mehr. Nach den Griechen kamen die Römer. Sind jetzt auch keine Weltmacht mehr. Also, es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Das Einzige, was bleibt, ist die Ehre, die Herrlichkeit des Herrn. Das wird bleiben. Die Erde wird voll werden. Nicht nur Babylon oder Babylon als Land, sondern die Erde wird voll sein von der Herrlichkeit des Herrn. Das ist übrigens der Plan, den Gott schon seit Anfang an hatte. Die Erde mit seiner Herrlichkeit zu füllen. Wir lesen in 4. Mose 14, 21, so wahr als ich lebe, soll alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden. So wahr als ich lebe, sagt Gott. Die ganze Erde soll von meiner Herrlichkeit voll werden. Und da ist er dabei, das zu machen. Weil der Mensch hat die Herrlichkeit Gottes verloren. Im Garten Gethsemane, wir haben uns abgewandt von Gott und Gott musste uns aus seiner Gegenwart entfernen. Seine Herrlichkeit in uns war weg. Aber Gott sagt, die Erde soll voll werden von der Herrlichkeit, von meiner Herrlichkeit. Und dafür nehme ich Menschen. Er hat mit dem Abraham angefangen, hat ein großes Volk Israel gemacht. Und aus diesem Volk kam wer? Jesus. Er strahlt diese Herrlichkeit aus. Aber dabei hat es nicht angehalten, sondern die Herrlichkeit ist in jedem Christen. Der Geist Jesu lebt in uns. Das heißt, Gottes Herrlichkeit will sich durch unser Leben ausbreiten. Und so soll die ganze Erde voll werden von der Herrlichkeit des Herrn. Nicht von unserer Herrlichkeit, sondern von der Herrlichkeit des Herrn. Und letztendlich wird Gott persönlich wiederkommen. Und dann wird jeder Mensch sehen, die Herrlichkeit des Herrn. Jedes Knie wird sich beugen. Von allen Ecken und Enden der Welt werden sie kommen und sagen, okay, du bist Gott. Egal wie sie heißen, egal wie mächtig sie sind. Es ist Gottes Herrlichkeit, um die es geht. Und wir denken immer an unsere eigene Herrlichkeit. Sagen wir mal ehrlich. Ich muss vorankommen, ich bin ja Schwabe, ich muss ein Haus bauen, ich brauche einen Mercedes im Hof, brauche noch ein paar Wiesen, Baumwiesen, muss mir ein Imperium aufbauen, passenden Nachnamen habe ich schon. Ich habe es am Sonntag schon angesprochen, der Turmbau zu Babel, wo Menschen sich ein Denkmal setzen wollten, sagen, so sind wir, wir können bis an den Himmel was bauen, guck her, wie toll wir sind, so sind wir, das können wir. Da geht es um die eigene Ehre. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort habt im Fränkischen, Ehrenkäsigkeit. Unser Pfarrer zu Hause hat es immer gesagt, ich liebe das Wort, Ehrenkäsigkeit. Also so King Käse, der immer mit erhobenem Kinn und alle anderen sind blöd, aber ich bin der Beste. Das ist Ehrenkäsigkeit. Kommt nicht im Duden vor, guckt gar nicht, aber ist meine Sprache. Aber wir bauen immer noch Türme, weil wir wollen unsere eigene Herrlichkeit bauen. Die Türme haben ganz unterschiedliche Gestalt, natürlich. Viele denken da an Karriere oder an schönes Haus, Auto, aber auch Türme. Ich habe mal nachgeguckt. Im Moment ist der Burj Khalifa der höchste Turm mit 828 Metern, steht in Dubai. Sie bauen an diesem Jeddah Tower, der an der Westküste von Saudi-Arabien steht. Und wenn der fertig wird, dann soll er 1007 Meter haben, also endlich dann die Kilometermarke geknackt. Und Japan plant schon einen Turm von circa 1700 Meter Höhe. Und Saudi-Arabien hat es mitbekommen und plant auch schon wieder einen Turm, der fast 2000 Meter hoch sein soll. Also das ist alles noch Zukunftsmusik, aber ihr merkt ein bisschen, wie wir Menschen ticken. Und da geht es nicht um Nationen und Nationen schlecht zu reden, sondern so sind wir Menschen. Ich muss immer noch ein bisschen größer sein wie der andere. Und Gott sagt, es geht nicht um deine Herrlichkeit, es geht um mich. Übrigens auch in der Gemeinde Jesu, sind so ein bisschen Seite, Notiz auf der Seite, ich erlebe das immer wieder und ich muss mich da auch in die eigene Nase fassen. Ich sage es nochmal so, diese Ehrenkäsigkeit in der Gemeinde, wo ich gut rauskommen will, wo es eigentlich, wenn ich ehrlich bin, um mich geht. Und das drückt sich dann innerhalb der Gemeinde auf vielfältige Art und Weise aus. Wenn ich auf etwas verzichten muss, was ich gewohnt bin, was mir liegt, egal ob jung oder alt, ich will da überhaupt nicht Partei ergreifen für irgendjemand, aber da gibt's, das mag ich nicht, das haben wir schon immer so gemacht, oder jetzt will ich endlich, dass was Neues kommt, bin jung, dynamisch, mir doch egal, was die Alten denken. Da geht es um mich, da geht es nicht um Gott, da geht es nicht um seine Herrlichkeit, sondern um meine Herrlichkeit. Ich möchte mich wohlfühlen, mir soll es gut gehen. Und die anderen haben sich gefälligst nach mir zu richten, auch in der Gemeinde. Und das würden wir nie so direkt ausdrücken. Aber sind wir ehrlich? Manchmal denken wir so. Mach schnell weiter, bevor die Steine fliegen. Viertes Wehe. Spöttische Erniedrigung. Ich habe gestern ein Beispiel gebracht, wo ein Anschlag auf ein Café, christliches Café, und da heißt es dann im Internet, wo sie sich bekannt haben zu diesem Anschlag, genüsslich haben wir die Scheiben eingeschlagen. Es hat Spaß gemacht. Es hat so Spaß gemacht, sich über den anderen zu erheben, dem anderen Schlechtes zu tun, was zu boykottieren. Der Nebukadnezar hat andere Völker Das hat man damals so gemacht und er hat es halt auch so gemacht. Er hat andere Völker erniedrigt. Er hat sich mit dieser Hilflosigkeit von anderen Nationen berauscht. Wenn es den anderen schlecht geht, fühlt man sich ja automatisch ein bisschen besser. Und so hat es der Nebukadnezar auch gemacht. Er hat ihre Schwächen, weil sie eh unterdrückt waren, er hat sie noch schlimmer gemacht, damit er noch ein bisschen erhöht wird. Und er hat sich teilweise lustig gemacht. Da heißt es in Vers 15, weh dem, der seinen Nächsten trinken lässt und seinen Grimm beimischt und ihn trunken macht, dass er seine Blöße sehe. Ganz wörtlich. Denn Nebukadnezar hat andere besoffen gemacht, um sich an ihnen belustigen zu können. Das war eine Methode unter vielen, aber hier wird es erwähnt. Der hat andere besoffen gemacht, um sich dann über sie lustig zu machen, weil sie sich nicht mehr unter Kontrolle hatten. Wir lesen da vom Entblößen. Aber Gott wird es rächen. Glaubt ja nicht, Gott sieht es nicht. Gott sei das egal oder keine Ahnung, Gott ist im Urlaub. Vers 16. Da sagt Gott zum Nebukadnezar, du hast dich gesättigt mit Schande und nicht mit Ehre. So trinke du nun auch, dass du taumelst. Denn an dich wird kommen der Kelch in der Rechten des Herrn und du wirst Schande haben statt Ehre. Vielleicht erinnern wir uns, was dem Nebukadnezar geschehen ist. Eines Tages hat er so im Überschwang so auf dem Balkon, oh, tolle Stadt, die hängenden Gärten, die Mauern, das Ischtar-Tor, super, hab alles ich gebaut, das ist meine Herrlichkeit und die anderen sind so gering. Und was ist passiert? Er musste auf allen Vieren krabbeln, glaube 7 Jahre lang und Gras fressen. Das hat Gott gemacht. Er hat es ihm auch angekündigt, dann hat er es auch gemacht. Der Nebukadnezar wurde zur Schande. Gott lässt sich nicht spotten. Und wenn ein Mensch oder mehrere Menschen andere Menschen ausbeuten und niedermachen, das sind Geschöpfe Gottes. Gott liebt die. Und er lässt sich das nicht bieten. Das sagt er hier ganz deutlich. Also sie werden betrunken gemacht, um sich an ihnen zu belustigen. Und auch in ihren Wäldern, wir lesen hier von den Wäldern, die abgeholzt werden. Und natürlich die Tiere, die dann Schutz suchen im Wald, die haben keinen Wald mehr, müssen also fliehen, weggehen. Das war damals eine typische Methode, Wald abzuholzen. Und im Libanon zum Beispiel gab es sehr wertvolle Hölzer, Zedern zu pressen. Und die brauchen natürlich viel Holz für ihre Kriegsmaschinerie. Damals war ja alles aus Holz. Aber natürlich haben sie auch den Lebensraum der Menschen dann damit gleichzeitig niedergemacht. Und das hat der Nebukadnezar auch gemacht. Wir lesen in Vers 17, denn der Frevel, den du am Libanon begangen, also der Libanon gehörte auch zu dem großen babylonischen Reich, denn der Frevel, den du am Libanon begangen, wird über dich kommen und die vernichteten Tiere, da meint er die wilden Tiere im Wald, werden dich schrecken um des Menschenblutes willen und um des Frevels willen begangen am Lande und an der Stadt und an allen, die darin wohnen. Ich habe euch eine Flagge mitgebracht. Von welchem Land? Libanon. Und guckt mal, was die in ihrer Flagge haben. Das ist eine Zeder. Sehr wertvolles Gehölz. Und es gibt jetzt nicht wahnsinnig viele Zedern im Libanon, aber es gab jede Menge Zedern im Libanon. Die Assyrer haben auch schon kräftig abgeholzt und Nebukadnezar und die Römer auch. Das ist das, was mal war. Und er hat es gnadenlos abgeholzt. Und interessant ist, im Jesaja gibt es eine Prophetie, die dem Nebukadnezar schon was ansagen oder den fremden Mächten, die so gnadenlos sind. Auch freuen sich die Zypressen über dich. Das ist jetzt eine Zeder, aber Zypresse gab es da auch. Auch freuen sich die Zypressen über dich und die Zedern auf dem Libanon und sagen, seit du da liegst, kommt niemand herauf, der uns abhaut. Also das Land liegt brach, es ist verwüstet, gibt nicht mehr viel her. Und Gott lässt sich das nicht bieten. Er hat andere erniedrigt, um sich selbst zu erhöhen, und Gott sagt, okay, ich werde dich erniedrigen. Ich werde dich erniedrigen. Ich bin stärker als du. Vers 18. Aus diesem Holz hat Nebukadnezar Götzenbilder machen lassen und diese angebetet. Also er hat aus dem Holz auch Götzenbilder gemacht. Und dann komme ich zum fünften und zum letzten Wehe. Die falsche Götteranbetung oder Götzendienst, kann man auch sagen. Da heißt es in Vers 19, wehe dem, der zum Holz spricht, das er gerade abholzen ließ, irgendwo, im Libanon oder sonst irgendwo. Wehe dem, der zum Holz spricht, wach auf. Und zum stummen Steine, steh auf. Und dann wird es klar, was gemeint ist. Es geht weiter. Wie sollte ein Götze lehren können? Also es geht um Götzen aus Holz, aus Stein, die angebetet wurden. Hey, wach auf, sag uns was. Und Gott sagt, wie sollte ein Götze lehren können? Siehe, er ist mit Gold und Silber überzogen. Und kein Odem, also kein Atem ist in ihm. Das ist tot, das ist nicht lebendig. Das ist von Menschenhand hergestellt, aus Holz, aus Stein, mit Gold überzogen. An anderen Stellen lesen wir, wo Gott sich auch über den Götzendienst Israels aufregt, sagt er, das ist doch Schwachsinn. Du nimmst ein Holz, bringst es zu irgendeinem Handwerker, der soll dir ein Götzenbild rausschnitzen und machen, mit Gold überziehen. Das Götzenbild, das musst du sogar noch mit Drähten rechts und links verspannen, damit es nicht umfällt. Und das betest du dann an. Und im gleichen Atemzug nimmst du das Restholz vom gleichen Baum, wo du den Stamm vielleicht als Götzenbild hast machen lassen. Du nimmst die Äste des Holzes und wirfst es ins Feuer. Das ist doch das gleiche Holz. Und das betest du an. Das ist doch Schwachsinn. Wen hat der Nebukadnezar angebetet? Er hat den Marduk, habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört, oder ein paar Experten unter euch, den Marduk angebetet. Er hat aber auch noch viele andere Götzen angebetet. Ein Archäologe hat gesagt, Ungern Sternberg hieß der, eine Stadt der Götter und Götterbilder. Also die Stadt war voll von Göttern. Ich habe wieder die Karte und will mit euch mal ein paar dieser Städte angucken. Also da oben gab es diesen Ninmar-Tempel, also das ist auf Englisch. Dann gab es da den Istar-Tempel. Da gab es den Marduk-Tempel, den Ishara-Tempel, den Ninurta-Tempel, den Adad-Tempel, den Ea-Tempel, den Enlil-Tempel, den Istar-Tempel und wahrscheinlich habe ich noch ein paar vergessen. Die alle hat er angebetet. Und wenn wir das Ishtar-Tor anschauen, ich habe gleich ein Bild davon, dann werden wir ein Symbol von diesem Götzen Marduk wiedersehen. Das nochmal zur Erinnerung, das ist das Ishtar-Tor und die Viecher, die da drauf sind, das soll ein Drache darstellen und der soll Marduk symbolisieren. Das heißt, gleich wenn du reinkommst zur Stadt, das Erste, was du siehst, ja, hier herrscht und regiert Marduk und hier wird Marduk angebetet. Letztendlich ein Götze, der menschengemacht ist, der nicht helfen kann, nicht lehren kann, nicht reden kann, keinen Atem hat, leblos ist. Und das ist ein Götze. Wir haben den Vers schon gelesen. Er ist von Menschenhand gemacht, also mit Gold überzogen und so weiter. Und er kann nicht lehren und helfen. Er ist leblos. Leblos. Und es ist natürlich die Frage, was sind denn unsere Götzen? Ich denke mal, von euch hat keiner das Ishtar-Tor im Garten stehen und betet den Marduk an. Das ist gut. Aber wir haben andere Götzen. Und ihr kennt die. Und Jesus sagt, ihr kennt dich Gott dienen und zum Beispiel dem Mammon, also dem Geld. Das klappt nicht, das geht nicht. Entweder wirst du Gott dienen oder dem anderen, also dem Geld. Frag dich mal ehrlich, was ist mir eigentlich das Wichtigste im Leben? Ist es die Beziehung zu Gott oder ist es vielleicht ein Haus, ein Auto, Geld, Karriere, was weiß ich? Da gibt es viele Dinge. Und ich ertappe mich da immer wieder und sage, da ist was anderes in den Mittelpunkt meines Lebens gerückt. Ich muss wieder dich in den Mittelpunkt rücken. Du bist Gott, sonst niemand. Da heißt es in Vers 20, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei stille vor ihm alle Welt. Gott wohnt im Tempel. Wohnen heißt Lebendigkeit. Also Tote wohnen nicht im Haus. Sondern leben Menschen, die miteinander reden, was arbeiten können und so weiter. Lebendige Wesen. Gott ist lebendig, weil der Tempel ist ein Wohnhaus, Gottes Wohnzimmer, sage ich so flapsig. Das ist, wo Gott wohnt, im Tempel. Und vor allem im Alten Testament natürlich. Wenn wir ins Neue Testament blicken, da gibt es auch eine Art Tempel. Da gibt es klar den Tempel in Jerusalem, bis 70 nach Christus ist er gestanden. Aber wenn man genauer liest im Neuen Testament, wo bringt denn Jesus und das Neue Testament den Tempel ins Spiel? Zum einen heißt es in Apostelgeschichte 7, Vers 48 bis 50, aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr. Oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Gott hat es schon angewiesen, Tempel zu bauen in Jerusalem, aber letztendlich sagt Gott, was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen? Also, ich habe alles gemacht. Was für ein Haus soll das sein, wo ihr sagt, ja, da kannst du wohnen? Also, die ganze Welt ist sein Tempel. In der ganzen Welt wohnt Gott. Er ist auch heute Abend da, jetzt. Und wenn wir morgen vielleicht wieder irgendwelche Ungerechtigkeiten in der Welt erleben, ist er trotzdem da. Auch wenn er vielleicht nach unserer Meinung nicht gleich handelt, aber er ist da. Und dann haben wir noch andere Stellen im Neuen Testament, was den Tempel angeht. Gott wohnt im Tempel, nämlich in Jesus. Jesus geht mal mit seinen Jüngern da in Jerusalem spazieren. Wahrscheinlich waren sie im Tempel oder ganz sicher waren sie im Tempel. Und sie kommen raus und die Jünger wollen so eine Art Tempelführung mit ihm machen, warum auch immer. Aber die waren wahrscheinlich begeistert von der Pracht des Tempels. Der Herodes, der hat den Tempel ganz schön gemacht, Herodes der Große. Es war ein Prachtbau. Es war bei den Römern so üblich, seine Größe durch einen Prachtbau. Das ist auch heute noch so. Das war schon ein beeindruckender Tempel damals in Jerusalem. Und die Jünger haben zu Jesus gesagt, boah, guck mal da, mit Gold verziert und so groß und boah, tolle Steine und ach, die Architektur, Wahnsinn. Und Jesus sagt zu ihnen, reiß das alles ab. In 3 Tagen werde ich es wieder neu aufbauen. Und dann heißt es in Johannes 2, Vers 21, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Da geht es nicht um Gebäude, sondern geht es um eine Person. Jesus ist, wo Gott wohnt, natürlich, er ist Gottes Sohn. Und er sagt, ich bin der Tempel Gottes. Das andere, was ihr als Tempel, als Gebäude habt, das ist nur ein Sinnbild. Das, ja, Gott hat es angewiesen, ihr sollt einen Tempel bauen, aber in mir erfüllt sich das. Das war nur ein Voraussehen. Aber jetzt bin ich da in Person. Es geht noch weiter. Wo ist noch der Tempel Gottes? Wo wohnt er noch? Er wohnt im Gläubigen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du ein Tempel Gottes, weil Gott wohnt in dir. 1. Korinther 6, Vers 19 sagt der Paulus, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, der einzelne Gläubige, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, als dass der einzige Gläubige, der einzelne gemeint. Wenn du an Jesus glaubst, bist du der Tempel des Heiligen Geistes. Und dann fährt er noch weiter, beziehungsweise er sagt es eigentlich vorher, in 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, und da meint er die ganze Gemeinde, wenn man den Zusammenhang liest, wird es klar, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Gott wohnt in der Gemeinde. Wisst ihr nicht, ihr von der Kirchengemeinde Sachsen, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das muss uns immer wieder bewusst werden. Unsere Gemeinde ist der Tempel Gottes. Da wird sich die Herrlichkeit Gottes zeigen. Und wenn wir natürlich an uns selber denken und um unsere eigene Ehre bemüht sind, dann wird es schwierig für die Ehre Gottes sich auszubreiten. Aber dann dürfen wir nicht Gott den schwarzen Peter zuschieben und sagen, Gott, warum tust du nichts? Er sagt, wenn ihr nur euch selber seht, was soll ich da tun? Eigentlich will ich, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid. Und da geht es nicht nur um die Kirchengemeinde in Sachsen, sondern um die weltweite Gemeinde. Er schreibt den Ephesern zum Beispiel, der Paulus, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Weltweit, wir Christen, wir als Leib Jesu, wir sind ein heiliger Tempel in dem Herrn. So will Gott seine Herrlichkeit in dieser Zeit ausbreiten. Ja, Gott kommt irgendwann mal wieder, weil wir das nicht perfekt hinbekommen. Das ist auch okay so. Nee, ist nicht okay so, aber es ist so. Gott kommt wieder und dann wird jeder seine Herrlichkeit sehen. Aber in der Zwischenzeit sind wir dazu aufgerufen, als einzelne Gläubige und als Gemeinde, als lokale Gemeinde, aber als auch globale Gemeinde, ein Tempel Gottes zu sein. Also nicht aufgerufen, wir sind es. Aber wir sind aufgerufen dazu, dass wir das zulassen, dass die Herrlichkeit Gottes sich auch durch uns sichtbar macht. Vielleicht können wir uns nachher in der Fragerunde, kommt gleich, mal miteinander bereden. Wie machen wir das in Sachsen, hier in der Kirchengemeinde? Wie kann die bürgerliche Gemeinde, die Nachbarn, die Leute von der Feuerwehr, keine Ahnung, alle, die nicht an Jesus glauben. Wie können wir die Herrlichkeit Gottes ihnen nahe bringen? Zum Schluss, das sind die fünf Wehe. Und ich habe die Fragen für euch. Welches der fünf Wehe unserer Zeit trifft eigentlich am meisten auf mich oder auf uns selbst zu? Als Gemeinde oder als Einzelne? Ich weiß auch nicht, inwiefern jeder da bereit ist, das auch mitzuteilen. Aber vielleicht macht das der eine oder andere. Das wäre cool. Es ist maßlose Habgier, trügerische Sicherheit, eigene Herrlichkeit, spöttische Erniedrigung, falsche Götteranbetung. Die zweite Frage, die ich für euch habe, wie macht sich das in meinem Leben bemerkbar? Woran erkenne ich das, dass ich genau diese Wehe eigentlich lebe? Vielleicht lebst du sie nicht, dann ist gut. Aber ich kann da schon immer wieder Züge in meinem eigenen Leben erkennen, wo ich sagen muss, oh oh, da erkenne ich das. Und die letzte Frage, die ich habe, was will ich praktisch dagegen tun? Also wie soll das ganz praktisch aussehen? Ich erkenne vielleicht Habgier oder Ehrenkäsigkeit, also Ehrsucht, meine Herrlichkeit oder sowas. Was kann ich tun, ganz praktisch, um Gott wieder an die eigentliche zentrale Stelle meines Lebens zu rücken und in die zentrale Stelle unserer Gemeinde zu rücken, dass seine Herrlichkeit zum Ausdruck kommt. So viel für heute. Morgen, ihr macht gleich die Austauschrunde, morgen geht es um den Psalm vom Habakuk. Da wird es ein bisschen schöner, weil wir die Reaktion vom Habakuk sehen. Er war verzweifelt, hat viele Fragen an Gott gehabt. Gott hat zu ihm geredet. Gott hat ihm auch gezeigt, was er mit den Ungerechten macht. Und jetzt morgen ist dann, wie reagiert Habakuk darauf? Deswegen, wenn die ganze Woche vielleicht ein bisschen eher auf der negativen Seite war, kommt morgen, wird es ein bisschen besser.